gehen, andererseits, was IBM damit macht. Die TCG-Darstellung, Trusted Computing Group, hat zwei Teile. Eine relativ kurze Einführung. Das besteht darin, offene Hersteller und komplett über möglicherweise alle Plattformen hinweg. Für Industrie, Standardisierungsgremien, Arbeitsgruppen. Und auch das ist offen. Das heißt, wenn die Mitgliedschaft beschließt, man braucht mehr Arbeitsgruppen, wird es eben mehr Arbeitsgruppen geben. Okay, was ist der Implementierungsstatus? Was es natürlich gibt, sind Implementierungen des TPMs, Trusted Platform Modules 1.1b. Das war die letzte Spezifikation von TCPA und auch die, die derzeit gültig ist. Sie können diese Module kaufen von Atmel, Infineon, National Semiconductor. Und es gibt entsprechend auch PC-Plattformen, die diese Module verwenden. Es gibt von IBM diese Module in manchen ThinkPads, in manchen NetVista Desktops. Also dahinter verbirgt sich, damit man sich eine Vorstellung machen kann, bei IBM zurzeit 4 Millionen Einheiten, also 4 Millionen PCs haben diesen Chip. HP hat auch mittlerweile Desktop-PCs im Angebot, die das TPM verwenden, und es werden sicherlich mehr kommen. Nach der 1.1b-Version gibt es die 1.2-Version, die ist derzeit in einem IP-Review, das heißt, es wird geprüft, ob irgendwelche Patente verletzt werden, unbeabsichtigterweise, und ob alle Leute zufrieden sind, damit innerhalb der TCG. Sie können 1.2 irgendwann im Laufe dieses Jahres erwarten, und Sie sollten jetzt nicht sozusagen große Wunder von 1.2 erwarten. Es ist aus Sicht der TCG im Wesentlichen eine natürliche Evolution von 1.1b. So, wir haben vorhin ja schon gehört, dass ein paar Policy-Kritikpunkte an der TCG öfters mal genannt werden. Wenn Sie sich die Dokumente der TCG ansehen, dann werden Sie sehen, dass in Wirklichkeit die meisten dieser Kritikpunkte relativ deutlich schon von Anfang an versucht worden sind, zu berücksichtigen. Das heißt, man war sich von Anfang an bewusst, dass man sozusagen in diesem Bereich Sicherheit auch auf ein sehr starkes emotionale Ressentiments stößt sozusagen. Privacy, Datenschutz nimmt ein extrem großes hat einen extrem hohen Stellenwert innerhalb der Spezifikation, auch innerhalb der Diskussion. Das offizielle Policy Statement der TCG ist hier, dass die TCG ist committed, dass die TCG-Spezifikation eine increased capability, also ein zusätzliches Maß bezüglich Datenschutz, bezüglich der Sicherheit persönlich identifizierbarer Daten liefern soll. Und ich möchte wirklich betonen, dass es hier nicht darum geht, einfach nur zu sagen, wir sind in diesem Punkt neutral sozusagen, sondern wir wollen wirklich, dass durch die TCG der Datenschutz unterstützt wird. Bezüglich dem Ausschluss von Plattformen oder Firmen oder was auch immer, ist es auch ganz klar, die TCG unterstützt ein Open-Platform-Entwicklungsmodell. Die TCG möchte, dass sozusagen dieses offene Entwicklungsmodell beibehalten bleibt und dass wirklich jeder, der möchte, Hardware, Software und Systeme auf den TCG-Spezifikationen entwickeln möchte. Es soll ein offener Industriestandard sein, der jetzt nicht nur für Linux gilt, sondern auch für Windows zum Beispiel oder was auch immer Ihr Lieblingsbetriebssystem gerade sein mag. Umgekehrt, wir wollen auch, dass Endbenutzer, Kunden aller Art, die freie Wahl behalten, ob sie diese Unterstützung sozusagen haben möchten oder nicht und auf welchen Plattformen sie haben möchten. Das ist ein erklärtes Ziel in der TCG. Und das Letzte bezüglich, wer hat eigentlich die Kontrolle über das, was da passiert, ist auch ganz klar, die TCG möchte, dass Owner und User, das heißt die Besitzer von Plattformen und diejenigen, die sie verwenden, darauf komme ich gleich noch auf diesen Unterschied, die volle Kontrolle über diese Plattformen behalten sollen. Explizit, die Spezifikationen sind hier policy-neutral. Wir möchten sozusagen nicht ein spezielles Modell, wie sowas gehandhabt werden soll, enforcen, durchsetzen, sondern es soll je nach Anwendung frei wählbar sein, wie es verwendet wird. Und insbesondere gibt es auch die Wahl, dass man es gar nicht verwendet. So, jetzt gibt es eine ganze lange Reihe von Dingen, die die TCG nicht tut. Und das sind zumindest eine Auswahl der Dinge, die der TCG vorgeworfen wurden, dass wir sie tun. Also zum einen, die TCG veröffentlicht Spezifikationen und sie veröffentlicht sogar Common Criteria, Profile, nach denen evaluiert wird. Ganz definitiv für die TCG, aber nicht selbst irgendwelche Software oder Applikationen zertifizieren, in welchem Sinn auch immer. Das heißt, wenn jemand nach der TCG-Spezifikation implementiert und dafür eine Common Criteria-Evaluation haben möchte, dann muss er den normalen Prozess durchlaufen. Das hat mit der TCG nichts zu tun. Und falls es irgendwelche Software gibt, die von irgendjemand zertifiziert wird, nach welchen Regeln auch immer, dann ist es definitiv nicht die TCG. Ja, also es hat einfach nichts mit den Zielen der TCG zu tun. Entsprechend wird auch die TCG in keiner Weise Mechanismen spezifizieren, die Wahl der Benutzer einschränken wird. Wie gesagt, die Spezifikationen an sich sind policy-neutral. Was damit gemacht wird, ist eine ganz andere Frage von den einzelnen Herstellern. Aber von den Spezifikationen her ist nichts daran, was in irgendeiner Form eine Plattform, eine Anwendung, eine Verwendung ausschließt oder fördert. Die TCG wird auch in keiner Weise Schlüssel oder sonst etwas in dieser Art zertifizieren. Es wird öfters mal spekuliert, dass die TCG sozusagen als die Root-CA auftreten wird, die dann TCG-konforme Applikationen oder TPMs spezifiziert, zertifiziert. Das ist alles natürlich nicht real. Die TCG wird auch nicht die Infrastruktur bereitstellen, um TPMs, um die ganzen Systeme zu verwenden. Auch das ist Herstellern oder Kunden überlassen, solche Dienste anzubieten, sei es innerhalb eines Anwendungsbereichs, sei es für die ganze Menschheit sozusagen. Die TCG unterhält auch keine Datenbanken, wo sämtliche TPMs, die jemals hergestellt worden sind, verzeichnet worden sind oder die Zuordnung zu Geräten. Auch das wurde hin und wieder mal behauptet, auch das ist bar jeder Realität. Also man kann es umgekehrt sagen, die TCG ist einfach nur ein Standardisierungsgremium, was Papier produziert und darüber hinaus ist es den Herstellern und Anwendern überlassen. So, das war die kurze Einführung. Der Rest der TCG-Präsentation ist ein sehr, sehr kurzer, muss ich sagen, technischer Überblick, was TPMs eigentlich tun. So, was sind die Ziele der TCG-Architektur, also der Spezifikation? Oder recht vereinfacht gesagt, hat die CCPA natürlich hat damals angefangen von einer Liste von Forderungen, die einfach von den wesentlichen Industriekunden kamen. Was sind sozusagen die kritischsten Probleme in der Anwendung von PCs oder von IT-Infrastruktur? Und da war es ganz klar, die Forderung war der Schutz von Benutzerschlüsseln und Informationen, also Protected Storage, und der Schutz der Computing-Umgebung, der IT-Umgebung, also einfach sozusagen der physische Schutz der Rechner gegen Softwareangriffe von außen. Das waren die Ziele. Und umgekehrt war es ganz klar, dass man solche Ziele nur dann erreichen möchte, falls man gleichzeitig andere Dinge garantieren kann, nämlich dass eben der freie Wille, sozusagen die freie Entscheidung der Benutzer aufrechterhalten bleibt und dass der Datenschutz gewährt bleibt. Das sind die Hauptziele der TCG. So, jetzt kann man sich technisch überlegen, was braucht es sozusagen, um diese Ziele zu realisieren. Und ich muss auch sagen, also nichts, was ich ab jetzt sagen werde, ist in irgendeiner Form neu oder jünger als 10 oder 20 oder 30 Jahre zum Teil. Also das ist altbekannte Informatik sozusagen. Wie macht man sichere Systeme? Um jetzt einfach sicher gegen Softwareangriffe zu werden oder zumindest Softwareangriffe erkennen zu können, braucht man zunächst mal etwas, das die TCG Integrity Metrics nennt. Oder Integrity Metric Storage hier. Das ist nichts anderes, als dass man das sichere Booten absichern möchte. Das sichere Booten des Betriebssystems oder auch das sichere Booten von Anwendungen. Sie werden gleich sehen, das TPM ist in Wirklichkeit kein aktives Gerät. Das heißt, es kann nichts wirklich sicherstellen. Es kann einfach nur überprüfen, ob etwas geklappt hat. Das wird dadurch getan, dass man diese Integrity Metrics misst. Man misst sozusagen, ist der Status des PCs gerade so, wie er sein soll. Und diesen Status speichert man so ab, dass er später abgerufen werden kann und dann ist es den Anwendungen überlassen, zu entscheiden, was man mit diesen Informationen tut. Aber ich komme gleich noch drauf zurück. Okay, soweit ist also sicheres Booten. Jetzt das andere Problem, was man hatte, ist rechts unten, Protected Storage. Das ist ganz einfach, wie stellt man sicher, dass Information auf dem PC gegen Softwareangriffe sicher ist. Das ist relativ straightforward, relativ einfach. Es muss sozusagen alle entsprechenden Operationen müssen von einem sicheren Gerät abgesichert werden. Das ist das TPM. Der Zugriff auf geheime Schlüssel soll komplett ausgeschlossen sein von außen. Das heißt, die geheimen Schlüssel sollen eigentlich nie dieses sichere Gerät verlassen. Und dieser Protected Storage soll auch dazu verwendet werden, umgekehrt jetzt die Integrity Metrics abzusichern. Und umgekehrt, man möchte sicherstellen, dass manche Daten nur zugreifbar sind, wenn die Integrität hergestellt und gewahrt war. Auch darauf komme ich gleich zurück. So, die dritte Schachtel in der Mitte dieser Folie, Platform Attestation, ist jetzt das Problem, das in vielen Anwendungen, insbesondere Business-Anwendungen, das Problem auftaucht, dass man dass eine Plattform sozusagen eine andere Plattform davon überzeugen muss, dass diese Plattform noch in einem integren Zustand ist. Also wenn Sie sich was Konkretes darunter vorstellen wollen, dann stellen Sie sich sowas vor wie die Administration eines Firmennetzes. Der Administrator möchte einfach wissen, ob sämtliche Geräte, die noch irgendwo verteilt sind, sich sozusagen in einem gesunden Zustand befinden. Und der Mechanismus, der diesen Geräten erlaubt, dem Administrator zu beweisen, dass sie sich in einem gesunden Zustand befinden, den nennt die TCG Platform Attestation. Und auch darauf komme ich noch zurück, wie das genau funktioniert. Ich möchte ganz kurz nochmal betonen und erinnern, dass das natürlich der Punkt ist, wo Datenschutz eine echt große Rolle spielt, weil da sozusagen wird von einer Plattform einer anderen Plattform Informationen gegeben. Und Sie werden später sehen, insbesondere heute Nachmittag in dem Workshop zu Datenschutz, dass die TCG extrem viel Aufwand getrieben hat, um von Anfang an den Datenschutz bei der Platform Attestation sicherzustellen. Das heißt, genau genommen ist das ein pseudonymer Mechanismus, es werden dort keine echten Identitäten verwendet. Gut, dann gibt es noch die Box im rechten oberen Teil, die anderen kryptografischen Funktionen. Ich meine, da muss man es einfach sagen, das TPM stellt ungefähr auch die Funktionen bereit, die Sie von der Smartcard erwarten würden, das heißt die üblichen kryptografischen Funktionen zum Verschlüsseln, zum Signieren. Es gibt einen Hardware-Random-Number-Generator, wofür Sie, wenn Sie jemals sichere Systeme bauen mussten, extrem dankbar sein werden, weil die Herstellung von sicheren Zufallszahlen ist extrem schwierig ohne Hardware-Support und Hash-Funktionen. Was ich auch betonen möchte, ist, hinter all diesen Funktionen, insbesondere den kryptografischen Funktionen, verbergen sich standardisierte Algorithmen. Also zum einen die Spezifikationen sind sowieso öffentlich, das heißt, es gibt keine Geheimnisse. Aber die TCG war von Anfang an klug genug, nicht selbst irgendwelche kryptografischen Mechanismen zu spezifizieren, sondern auf standardisierte Mechanismen zurückzugreifen. So, ich werde jetzt ganz kurz und schnell durch die verschiedenen Maßnahmen durchhetzen, muss ich sagen. Das erste Feature, also die eine Box, war Integrity Matrix. Wie funktioniert das ganz grob? Also ich habe schon gesagt, TPMs sind passive Geräte, die tun von sich aus überhaupt nichts, sondern das Einzige, was man mit einem TPM machen kann, ist, man kann eine Funktion aufrufen, Informationen übergeben, das TPM ändert seinen Status und gibt irgendwelche Informationen zurück. Integrity Matrix wird jetzt einfach so gemacht, dass man neben dem TPM auch den Bootprozess eines Rechners leicht modifiziert. Das ist dieses CRTM, das steht für Core Root of Trust Measurement. Und ich muss gleich zugeben, die TCG war echt, oder die TCPA war wirklich nicht gut im Erfinden von guten Namen. Also versuchen Sie nicht allzu viel Sinn in den Namen zu sehen. Es gibt jetzt dieses CRTM, das ist ein Teil des Bootprozesses. Und dieser Bootprozess stellt sicher, dass während des Bootens der TPM Informationen übergeben wird, die dann von der TPM sozusagen zusammengehasht wird. Die Information beschreibt den Bootprozess komplett, was da gebootet wird. Das heißt, der Hash sozusagen beschreibt auch komplett, was da gebootet worden ist. Und dann, was passiert, ist sozusagen, man bootet und dann werden nach und nach verschiedene Teile des Systems weiter gebootet. Und jedes Mal, wenn ein neuer Teil gebootet wird, wird sozusagen wieder der neue Code, der gebootet wird, in diesen Hash mit hineingerechnet. Sodass Sie ganz am Schluss einen Hashwert haben, der einfach den Systemzustand beschreibt. Also wie gesagt, das TPM verhindert in keiner Weise, dass Sie irgendein beliebiges System booten. Das Einzige, was es macht, ist, es berechnet sozusagen einen Hashwert des Systems, das Sie gebootet haben. Was man damit tun kann, ist, Sie können einfach vergleichen, ob das System, was Sie jetzt gebootet haben, das gleiche ist, wie das, was Sie früher mal gebootet haben. Unter Annahme, wenn das System früher okay war, dann ist es jetzt auch okay. Das ist wirklich alles, was man damit machen kann. Wenn Sie die Spezifikation sehen, dann werden Sie sehen, es ist in Wirklichkeit nicht ein Hash, sondern es sind mehrere Hashes und man kann verschiedene Systemparameter konfigurieren. Es ist ein bisschen komplizierter, als was ich gesagt habe, aber im Prinzip ist es genau das. Okay. Wie funktioniert die Platform Attestation? Die Platform Attestation funktioniert so, dass jedes TPM vom Hersteller mit etwas kommt, das nennt sich Endorsement Key. Das ist im Endeffekt ein Secret Public Key Pair, was man zum Signieren verwenden kann und was im Prinzip die Identität dieses TPMs darstellt. Das heißt, jedes TPM hat eine eindeutige Identität von Anfang an. So, jetzt, wenn man es naiv machen würde, würde man diesen Key verwenden, um dass ein TPM einem anderen oder einer anderen Plattform beweisen kann, dass es ein echtes TPM ist. Das würde ganz offensichtlich die gleichen Datenschutzprobleme hervorrufen, wie wir sie von anderen Vorschlägen in dieser Richtung auch schon gekannt haben. Deswegen hat TCPA von Anfang an gesagt, wir wollen nicht diese eindeutige Identität irgendjemandem geben, sondern diese Identität soll nur dazu verwendet werden, ein Pseudonym zu bekommen, unter dem man dann beweisen kann, dass man ein gültiges TPM war. Diese Pseudonyme, die man sich von einer Privacy CA oder einer Trusted Third Party holen kann, heißen bei der TCG Attestation Identity Keys AIK. Und ein TPM kann im Prinzip so viele AIKs haben, wie es möchte. Also die Anzahl der Pseudonyme ist in keiner Weise beschränkt. Gut. Also wie gesagt, es ist wichtig, sich klarzumachen, diese AIKs werden verwendet, um sich anderen Plattformen gegenüber zu identifizieren, aber halt unter einem Pseudonym. Und diese AIKs sind in keiner Weise mit dem Endorsement Key direkt verknüpft. Heute Nachmittag werden wir darauf noch etwas intensiver eingehen, wie dieser Mechanismus funktioniert. Der Mechanismus erfordert in keiner Weise, dass persönliche Informationen gespeichert oder verarbeitet wird. Die Endorsement der Attestation Identity Key wird innerhalb des TPMs erzeugt. Das heißt, niemand kennt den geheimen Schlüssel. Auch da gibt es kein Missbrauchspotenzial. Und die einzige Verwendung für AIKs ist, dass man einer anderen Plattform gegenüber beweist, man ist ein gültiges TPM und man kann auch diesen Hashwert, auf den ich gerade eben eingegangen bin, mitschicken. Das heißt, man kann den derzeitigen Zustand des Systems sozusagen in komprimierter Form einer anderen Plattform mitteilen. Wiederum, wenn Sie sich dieses Beispiel klar machen mit einem Verwalter, der Verwalter könnte dann überprüfen, dass die entfernten Plattformen noch in einem gültigen Systemzustand sind. Das ist die Motivation dahinter. Protected Storage. So, also hier ist es komplett Standard. Die Hauptmotivation für Protected Storage ist natürlich, geheime Schlüssel geheim zu halten. Und der Protected Storage ist jetzt nicht etwa, wie man es sich naiv vorstellen könnte, innerhalb dieser TPMs, innerhalb dieser Hardware, sondern er ist auf dem PC selbst. Der Grund ist einfach, dass TPMs sind relativ kleine, passive Geräte mit schlicht wenig Speicher. Das heißt, man könnte sich nicht leisten, mehr als den Hauptkey sozusagen innerhalb des Gerätes zu speichern. Dieser Hauptkey, unter dem alles andere direkt oder indirekt verschlüsselt wird, nennt sich Storage Root Key, SRK. Dieser Storage Root Key ist innerhalb des TPMs generiert und eben dann auch durch das TPM geschützt. Jeder Benutzer, also jeder User im Sinne der TCG, kann sich beliebig viele neue Schlüssel von dem TPM erzeugen lassen. Er kann sie auch selber erzeugen und importieren. Also da gibt es beliebig viele Varianten. Und unter diesen Schlüsseln können dann Informationen signiert und verschlüsselt werden. So, jetzt muss man auch sagen, das hört sich jetzt sehr nach einem Crypto-Core-Prozessor an. In realen Implementierungen muss man sich jetzt klar machen, dass diese TPMs sind sehr einfache, sehr billige Geräte, die einfach nicht besonders schnell sind und auch nicht schnell angebunden sind. Das heißt, Sie können mit TPMs nicht große Mengen direkt verschlüsseln. Sie können die Schlüssel schützen und einem anderen Gerät übergeben. Das ist natürlich machbar. Aber Bulk Encryption ist mit TPMs in der derzeitigen Form nicht realisierbar. Ich möchte auch noch sagen, dass TPMs in der derzeitigen Form zumindest die Schlüssel nicht wirklich gegen Hardwareangriffe schützen. Also es ist relativ einfach, sozusagen an die Schlüssel ranzukommen, wenn man an der Plattform selbst sitzt. Da muss man jetzt sehen, das Ziel der TCPA-Spezifikation war es nicht, sich gegen Hardwareangriffe abzusichern, sondern gegen Softwareangriffe. Und dafür tut es im Prinzip jede Hardware. So, der Zugriff auf Schlüssel ist geschützt durch Passwörter, Authorization Data. Er kann auch an den aktuellen Systemzustand gebunden werden. Das heißt, Sie können definieren, dass ein bestimmter Schlüssel nur dann verfügbar ist, wenn sich das System in genau dem gleichen Zustand befindet, in dem es sich davor befand. Ja, also ich kann sicherstellen, wenn ich heute auf diese Maschine, das war glaube ich Windows, irgendwas gebootet habe und ich möchte auf Daten zugreifen, die nur unter diesem System verfügbar sein sollen, dann kann ich das spezifizieren als eine weitere Bedingung. So, jetzt haben Sie viele Funktionen gesehen und von den Funktionen gab es relativ viele Schlüssel. Deswegen dachte ich, es wäre hilfreich, sich auch ganz kurz klar zu machen, in welcher Reihenfolge was passiert und wo, wann welche Schlüssel erzeugt werden. So, diese erste Folie zeigt den Herstellungsprozess. Sie sehen also hier die Hauptbeteiligten bis dann bis zur Delivery. Es gibt einen Hersteller eines TPMs. Als Teil des Herstellungsprozesses wird dieser Endorsement Key, das heißt die Identität, generiert. Die Spezifikation verlangt, dass die Generierung so sicher sein muss, als wenn das Ding innerhalb des TPMs erzeugt werden würde. Das muss man auch klar sagen, es gibt Herstellungsprozesse, wo der Endorsement Key außerhalb des TPMs generiert wird, aus rein herstellungstechnischen Gründen. Es gibt auch Prozesse, wie beispielsweise der, den wir verwenden, wo der Endorsement Key innerhalb des TPMs generiert wird. Die Forderung ist hier, es muss äquivalent sein. So, jetzt hat das TPM einen Endorsement Key. Damit man auch glaubt, dass es sich um ein gültiges TPM handelt, dann befinden wir uns hier. Erzeugt der Hersteller ein Endorsement Key Credential, das sozusagen beweist, dass ein gültiges TPM. Es wird an den Hersteller der Plattform ausgeliefert. Dort wird das TPM in die Plattform eingebaut, also beispielsweise in einem IBM ThinkPad auf den Bus gesetzt. Der Hersteller erzeugt wiederum ein Credential, das bezeugt, dass er alles richtig gemacht hat, das heißt das Plattform-Credential, und dann wird das ganze Zeugs an den Owner ausgeliefert. So, wenn der Owner eine Plattform mit TPM bekommt, ist das TPM deaktiviert und sozusagen komplett ausgeschaltet. Das Einzige, was drin ist, ist dieser Endorsement Key, die Zertifikate sind mitgeliefert, die beiden, die ich gerade erwähnt habe. Jetzt verhalten sich diese Plattformen ein bisschen so wie Graugänse sozusagen. Also der Erste, der sie anfasst und das TPM einschaltet, wird der Owner. Und man kann diesen Prozess auch beliebig oft wiederholen. Also TPMs sind resettable, sie können die Ownership, wenn sie so ein Gerät in den Händen haben, einfach nehmen. Also sozusagen, wenn das Ding ein TPM enthalten würde, und ich würde es aufschrauben und auf den Knopf drücken, dann wäre ich der Owner von dem Ding. So, das ist hier gemeint, der Owner aktiviert das TPM. Gibt es typischerweise einen Benutzer und jetzt will der Benutzer anderen Plattformen gegenüber beweisen, dass es sich um ein echtes TPM handelt. Jetzt dafür wird eben nicht der Endorsement Key verwendet, sondern diese Pseudonyme, diese Attestation Identity Keys. Das andere, was der Benutzer machen kann, ist, er kann sich frei entscheiden, will er das TPM verwenden oder nicht. Das heißt, jeder, der so ein Ding vor sich liegen hat, kann jederzeit entscheiden, will er das TPM aktivieren oder deaktivieren oder nicht. Also will er es verwenden oder nicht. Es gibt nicht sozusagen eine Remote Activation, dass man ihn zwingen kann, dass es verwendet wird. So, jetzt habe ich relativ oft von Ownern und Usern geredet und ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, was sich hinter Ownern und Usern eigentlich verbirgt. Und Owner und User ist jetzt ganz klar ein Konzept, das kommt aus der Motivation der Sicherheit für Enterprise-Anwendungen oder für Government-Anwendungen. So, der Plattform Owner ist zunächst einmal einfach auch der TPM Owner, das ist synonym betrachtet. Der Owner ist typischerweise irgendwas wie der Systemadministrator, die Firma, die IT-Entwicklung, das Abteilung, was auch immer. Wenn es sich um einen PC handelt, den Sie einfach für sich selber kaufen, dann sind Sie als Benutzer vermutlich gleichzeitig auch der Owner. Da gibt es keinen Grund, warum Sie das nicht sein sollten. Es ist aber wichtig, sich klarzumachen, dass der Benutzer, der User einer Trusted Plattform, kann der Owner sein, muss aber nicht. Das müssen Sie im Hinterkopf behalten, es ist gedacht für Umgebungen, wo es eventuell viele Benutzer für einen PC gibt. Sozusagen die Konzepte sind klar getrennt. Der Owner muss administrieren können, er muss Policies setzen können, der User muss derjenige sein, der das Gerät verwenden kann und der sozusagen auch die freie Wahl hat, will er jetzt diese ganze Infrastruktur, dieses ganze TPM verwenden oder nicht. Gut, denke ich, im Endeffekt habe ich schon alles gesagt. Also der letzte Punkt ist wichtig. Wenn Sie sich die Konzepte ansehen, dann werden Sie auch da feststellen, dass unter Datenschutzgesichtspunkten alles getan worden ist, damit der Plattform-Owner sämtliche Policies setzen kann und dass der Plattform-User die Optionen hat, es nicht zu verwenden, wenn er möchte. Also das ist sozusagen die Aufgabenverteilung. Also nochmal zusammengefasst, der Owner ist sozusagen derjenige, der entscheiden kann, will er das ganze Ding in Betrieb nehmen und man kann es beliebig oft entscheiden. Der Benutzer ist derjenige, der das Opt-out machen kann. Er kann sagen, er möchte das ganze Gerät nicht verwenden. Die Ownership ist zurücksetzbar. Und die Rollenaufteilungen sind wie hier beschrieben. Also der Benutzer kann sozusagen das TPM komplett kontrollieren. Er kann Policies setzen. Er kann manche Kommandos remote autorisieren. Das ist wichtig für Administrationszwecke. Der Benutzer, derjenige, der das Gerät vor sich hat sozusagen, kann das TPM temporär deaktivieren. Dann ist es wie ein Gerät ohne TPM. Und er kann das TPM auch komplett abschalten, falls er physisch sich bei der Plattform befindet. Also das ist diese berühmte physische Präsenz, wo man sagt, wer das Gerät hat, in den Händen hält, soll es sozusagen schlussendlich voll kontrollieren können. So, die Zusammenfassung der TCG-Präsentation ist, wie schon gesagt, TCG ist im Wesentlichen eine Gruppe, die Industriestandards spezifiziert, die offen und herstellerneutral sein sollen für Trusted Computing Building Blocks und wichtig, die eine Erhöhung der Sicherheit persönlich identifizierbarer Daten, eine Erhöhung des Datenschutzes als Ziel haben. So, das war der Überblick über TCG, sozusagen das offizielle TCG-Statement. Wenn ich einen Hut anhätte und einen zweiten dabei hätte, würde ich jetzt versuchen, die Hüte zu wechseln, weil ich möchte jetzt in den letzten 5 Minuten noch ganz kurz die Sicht von IBM darstellen, die jetzt natürlich kompatibel ist mit dem, was ich gerade eben gesagt habe. Diese Sicht ist Teil der Corporate Security Strategy von IBM. Und innerhalb dieser Corporate Security Strategy, wo Sie übrigens ein White Paper auf dem Internet finden können, wenn Sie möchten, innerhalb dieser Corporate Security Strategy werden Sie etwas finden, das nennt sich Secure E-Business on Demand Computing Architecture. Also ich gebe zu, wir sind wahrscheinlich auch nicht besser als die TCG im Erfinden von Namen, aber wie auch immer. Und das sieht so aus wie diese vielen Schachteln, die Sie hier rechts sehen. Diese Computing-Architektur ist im Prinzip eine Standardarchitektur für sozusagen komplette IT-Systeme, also für irgendwas, wo ganz oben Applikationen laufen können. Und die Sicht von IBM, die wir aktiv unterstützen und die wir auch aktiv durch Entwicklungen und Produkte und Software und Mittelware unterstützen werden, ist die, wie hier dargestellt. Der Kern des Ganzen ist, das nennen wir Hardware-Trust-Element. Ein Hardware-Trust-Element können Sie sozusagen Modulo-Kleinigkeiten im Wesentlichen mit einem TPM übersetzen. Dieses Hardware-Trust-Element hat die gleichen Funktionen. Es unterstützt Attestation, es hat Hardware-Protected Identitäten, es liefert Protected Storage. So, mit diesem Hardware-Trust-Element wollen wir das Gleiche tun, was man sozusagen mit dem Betriebssystem immer tut, was man mit sowas absichern möchte. Wir wollen das aber auf eine Art und Weise getan sehen, die jetzt im Wesentlichen nicht ein spezielles Betriebssystem oder eine spezielle Applikationsplattform favorisiert, sondern die möglichst sozusagen standardisiert für alle Betriebssysteme zugänglich ist. Das technische Konzept, wie man das tut, nennt sich Hypervisor oder Virtual Machine Manager oder Virtual Machine Monitor oder Microkernel. Da gibt es viele Begriffe dafür. Die Idee ist immer das Gleiche. Sie nehmen so ein Hardware-Trust-Element, Sie nehmen Ressourcen, Speicher, Kommunikation, Prozessoren, die virtualisierbar sind, wo Sie sozusagen abstrakte Interfaces drauf definieren können, die das Ding beschreiben, und legen eine dünne Schicht obendrauf, die die Sicherheit des Ganzen managt. Die Hauptfunktion des Managen von Sicherheit in diesem Punkt ist einfach, dass man versucht, Prozesse voneinander zu trennen und die Kommunikation unter die Kontrolle zu bekommen. Das ist die Hauptfunktion von so einem Hypervisor, einfach Separation von Prozessen. Also wie gesagt, das ist Informatik der letzten 30 Jahre oder so, also nichts Geheimnisvolles. Die Farben deuten an, dass wir den roten, das ist TCG, und den gelben Teil gerne standardisiert sehen wollen als IBM. Und das ist auch das, wofür wir sozusagen eintreten, die Standardisierung dieser Schnittstellen. TCG ist ein mögliches Gremium dafür, aber das ist natürlich etwas, was wir nicht entscheiden können. Auf so einem Hypervisor soll man jetzt verschiedene Betriebssysteme implementieren können. Also Linux kann beispielsweise auf so einem Betriebssystem laufen. Linux, wenn es auf so einem System läuft, wird per se natürlich noch in keiner Weise sicherer, als Linux gerade eben schon ist. Ja, also wenn Sie auf einem Linux, was auf so einem System läuft, irgendwas laufen lassen, was an sich ein Virus enthält oder ein trojanisches Pferd, dann ist der Virus und das trojanische Pferd immer noch da. Was man gewinnen kann, ist, Sie können, wenn Sie möchten, mehrere solche Instanzen der schwarzen Box, die der Linux heißt, nebeneinander laufen lassen, und zwischen den schwarzen Boxen ist eine Separation. Also sozusagen ein trojanisches Pferd in einer schwarzen Box kann an die Informationen in der anderen schwarzen Box nicht rankommen. Das ist der kurzfristige Zustand. Der langfristige Zustand sind dann das, was durch diese blauen Boxen angedeutet ist. Also Linux plus plus soll jetzt nicht ein neues Linux sein, sondern es soll einfach nur die Weiterentwicklung von Linux sein. Und da ist die Idee und auch die Hoffnung, und auch da steht IBM aktiv dafür ein, dass Linux in kommenden Versionen sozusagen aktiv die Sicherheitsfunktion des Hypervisors nutzen wird, und dadurch sozusagen auch innerhalb von Linux oder anderen Betriebssystemen, Applikationen dann voneinander getrennt werden. Also dann wären wir in dem Zustand, dass, wenn man nicht gerade das grob falsch macht, Applikationen innerhalb eines Betriebssystems, eines Compartments, einer Partition nicht auf die Informationen einer anderen Applikation zugreifen können. Man wäre dann gegen die typischen trojanischen Pferde, Virenangriffe leidlich geschützt. So, das ist die Vision von IBM, was wir gerne möchten. Und ich möchte betonen, es ist sozusagen eine absolute Standardvision in diesem Punkt. Wie baut man sichere Systeme, so ungefähr. Was sich hier auch noch dahinter verbirgt, ist relativ viel Aufwand im Bereich Entwicklungsumgebungen und Software. Also damit Applikationen sicher sind, reicht es nicht, dass man einfach nur ein sicheres Betriebssystem drunter setzt oder gar, dass man einfach nur einen Hypervisor drunter setzt, sondern die Applikationen müssen an sich auch sicher entwickelt worden sein. Und das, also ich könnte über Stunden darüber reden, wenn Sie möchten, aber wahrscheinlich möchte das gerade eher niemand. So, die Common Trusted System Capability oder Common Integrity Services ist im Wesentlichen das Interface, was die Hardware Trust Elemente anbieten. Das spielt insofern eine relativ große Rolle, als in unserer Strategie wir auf diesen Funktionen, also auf den Hypervisor-Funktionen, auf den Common Integrity Services, die dieses Hardware Trust Element, die TPMs oder TSS anbieten, sozusagen fast unsere ganze Strategie gerade aufbauen. Also was Sie da sehen, ist die Basis, ein Trusted System. Die vier Geräte unten sollen andeuten, dass das nicht etwa nur ein Trusted System ist für einen PC oder einen Server, sondern das soll auch für mobile Geräte taugen. Das soll auch beispielsweise für Car Automation Networks taugen, für Manufacturing Networks, also für alles sozusagen, was aus unserer Sicht ET-Umgebungen sind. Die Eigenschaften dieser Systeme sehen Sie ganz rechts. Also was sind sozusagen die IBM Server und Device Attributes? Und das ist das, was Sie jetzt in Wirklichkeit auch schon von der TCG kennen. Wir wollen verifizierbare Systemidentitäten haben, einfach damit man Remote Administration machen kann. Wir wollen Trusted Booting, also Secure Booting, Trusted Booting haben als Basis für verifizierbare Umgebungen und eben Booting. Und wir wollen schlussendlich dann auch Protected Storage haben und wirklich sich sichere Krypto-Tokens auch zur Beschleunigung dann. Okay, soweit, so gut. Darauf gibt es aus Sicht von IBM dann das Problem des Trust Managements. Dafür steht bei IBM dann Tivoli und andere Teile der Firma. Und obendrauf gibt es dann eine ganze Reihe von strategischen Initiativen. Und es ist wichtig, dass für uns sozusagen diese strategischen Initiativen komplett in der Luft hängen würden, ohne diese Grundlage ganz unten. Das heißt, wenn wir über Web-Services-Sicherheit reden als IBM, dann ist es ganz klar, dass man sozusagen den Kern der Sicherheit bis ganz nach unten zu irgendetwas Verlässlichem, Vertrauenswürdigem verfolgen können muss. Das heißt, reine Softwarelösungen oder Lösungen, die auf beliebigen Betriebssystemen laufen, die sicher sind oder auch nicht, sozusagen sind aus unserer Sicht nur sozusagen die halbe Wahrheit. Ups. So, in der Zusammenfassung, also wenn Sie die IBM Trusted Systems Vision betrachten, dann sehen Sie, also zum einen, wir sind committed zu offenen Standards, um diese Trusted Systeme zu implementieren. Also IBM wird sicherlich nicht anfangen, irgendwelche proprietären Systeme in dieser Ecke zu entwickeln oder zu unterstützen, sondern wir sind definitiv hinter Dingen wie TCG. Wir sind auch committed, Linux als ein sicheres Betriebssystem, das diese Trusted Platforms verwendet, zu unterstützen, auch zu entwickeln. Wir sind, wie schon gesagt, generell committed, offene Standards auf allen unseren Systemplattformen zu unterstützen. Alle unsere Systemplattformen, jetzt muss man das sehen, das heißt nicht nur PCs, nicht nur ThinkPads, wo Sie heute TCG, Software und Hardware finden, sondern eben auch Serverplattformen, auch PDAs und so weiter. Und wie auch schon erwähnt, das Ganze ist es nicht einfach nur eine Hardwarefrage, dass unsere Geräte diese Dinge anbieten, sondern dahinter steht massiv die Ausnutzung dieser Hardware und dieser Hypervisors durch Software und die Entwicklung der entsprechenden Development-Tools, damit man das Zeugs auch sinnvoll verwenden kann. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob Sie Fragen zulassen wollen oder nicht.
Herr Weichner, zunächst mal ganz, ganz herzlichen Dank. Sogar ein Jurist wie ich konnte Ihrem Vortrag hervorragend folgen. Ich wünschte, ich hätte Ihren Vortrag viel früher gehört. Dann hätte ich mir viel Nachtlektüre wahrscheinlich ersparen können. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Klarheit dieses Vortrags. Ja, im Zeitmanagement schlage ich vor, dass wir zunächst Herrn Rostek von Infineon hören und wir vor der Kaffeepause eine kurze Diskussionsrunde einleiten.